Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Es gibt so ein paar Zitate, bei denen ich immer Gänsehaut bekomme. Das hier ist so eines.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Das hat Martin Luther King am 28. August 1963 in Washington, D.C. gesagt, auf den Stufen des Lincoln Memorials vor mehr als 250.000 Menschen. Sie alle haben demonstriert für Arbeitsplätze, für Freiheit und Gleichheit in den USA. Denn auch wenn die Sklaverei in den Vereinigten Staaten 1865 abgeschafft wurde, gab es eine Trennung von Schwarzen und Weißen. Sie durften zum Beispiel nicht die gleichen Schulen besuchen, nicht die gleichen Universitäten. Sie durften in Bussen nicht zusammensitzen und mussten auf unterschiedliche Toiletten gehen. Es gab sogar verschiedene Wasserspender für Schwarze und Weiße. Das sollte sich erst nach und durch Martin Luther King und seiner I Have a Dream Ansprache ändern. Wie es dazu kam und warum es überhaupt noch diese Unterscheidung zwischen Schwarzen und Weißen gab und ob es die heute eventuell auch noch gibt, sprechen wir drüber in dieser einen Stunde History unter anderem mit
aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Hi, grüß dich.
Matthias, als ich in den USA war, hat mich immer beeindruckt, wie genau die Menschen wissen, woher sie kommen. Ein Freund von mir hat gesagt, er sei zu 30% Pole, zu 50% Ire und zu 20% Deutscher. Die USA sind und waren schon immer ein Einwanderungsland und es kamen eben auch viele Menschen aus Afrika, sie waren also Schwarze. Wie wurden diese Menschen in den USA behandelt?
Also mit einem Wort gesagt, schlecht wurden sie behandelt. Um nur einige Gründe dafür zu finden, müssen wir einen Blick zurück in die Geschichte der Vereinigten Staaten werfen. Mit dem Ende des Sezessionskrieges 1865 war klar, dass sich die USA nicht spalten und die Sklaverei abgeschafft wird. Es sollten gleiche Rechte für alle Amerikaner gelten, egal welche Hautfarbe sie hatten. Nach 1865, also nach diesem langen Krieg, begann die Phase des Wiederaufbaus der Vereinigten Staaten, die Beseitigung der Schäden des Krieges und die Neuordnung der konföderierten Staaten, also der Staaten, die die Sklaverei nun abschaffen mussten. Und im Zuge dieser sogenannten Reconstruction wurden viele der ebenfalls sogenannten Jim Crow-Gesetze erlassen. Jim Crow war eine denunzierende Bezeichnung für einen, Zitat, tanzenden, singenden, mit sich und der Welt zufriedenen, aber faulen, unterdurchschnittlich intelligenten und zum Teil auch stehlenden Schwarzen. So steht es in Wikipedia.
Und das war dann auch die Basis für Rassendiskriminierung in weiten Teilen der USA?
Ja, zumindest der dahinter steckende rassistische Gedanke, dass die Schwarzen allenfalls zu körperlicher Arbeit fähig sind. Zwar war die Sklaverei abgeschafft und die Einheit der USA bewahrt worden, aber dafür wurde vor allem in den südlichen Staaten eine strikte Rassentrennung eingeführt. 1896 gab es dahingehend ein wegweisendes Urteil des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten über die Rechtmäßigkeit von abgetrennten Abteilen in Eisenbahnwaggons. Diese, so das Gericht, stünden in Einklang mit der Verfassung, solange die Abteile gleiche Qualität aufwiesen. Daraus wurde dann der Grundsatz abgeleitet, separate but equal, also getrennt, aber gleich. Aber es hat sich niemand darum gekümmert, dass diese Abteile für Schwarze oder andere Einrichtungen, die nur für Schwarze waren, auch tatsächlich in gleicher Ausstattung waren. Also im Laufe der Zeit wurden sie immer schlechter.
Wie lange hat diese Regelung in den USA Bestand und war gesetzt?
Die Rassentrennung wurde 1954 mit einem weiteren Urteil des Obersten Gerichtshofes aufgehoben, was aber natürlich nicht heißt, dass sie damit von heute auf morgen verschwunden war. Anlass war die Rassentrennung an öffentlichen Schulen, die nach Ansicht der betroffenen Eltern gegen den Gleichheitsgrundsatz der amerikanischen Verfassung verstieß. Sie beriefen sich bei ihrer Klage auf den 14. Zusatzartikel der Verfassung, in dem es unter anderem heißt, ich zitiere, alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert sind und ihrer Gesetzeshoheit unterstehen, sind Bürger der Vereinigten Staaten und des Einzelstaates, in dem sie ihren Wohnsitz haben. Keiner der Einzelstaaten darf Gesetze erlassen oder durchführen, die die Vorrechte und Freiheiten von Bürgern der Vereinigten Staaten beschränken. Zitat Ende. Das ist ziemlich klar und eindeutig. Und die Verweigerung, eine Schule zu besuchen, verstieß ebenso eindeutig gegen diese Verfassung.
Und war dieses Urteil von 1954 dann auch der Startschuss für die Bürgerrechtsbewegung, an der ja dann auch Martin Luther King teilgenommen hat?
Ja, also das kann man wohl schon so sagen. Es gab natürlich vorher auch schon schwarze Bürgerrechter, die mitunter natürlich auch von Weißen unterstützt wurden. Aber das Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs, das war schon ein Meilenstein. Er konnte von der weißen Mehrheitsgesellschaft nun nicht mehr einfach ignoriert werden und die Schwarzen konnten sich zu Recht darauf berufen und die Gleichheit mit den Weißen einfordern. In den folgenden Jahren wurden dann Bürgerrechtsbewegungen wie die Black Panther Party oder die Nation of Islam und natürlich auch Martin Luther King immer aktiver. Sie protestierten und sie demonstrierten unübersehbar und unüberhörbar für ihre Rechte als gleichberechtigte Amerikaner.
Wir sprechen heute über Martin Luther King, der vor 55 Jahren mit seiner berühmten I Have a Dream Rede die amerikanische Bürgerrechtsbewegung maßgeblich beeinflusst hat und der vor 50 Jahren ermordet wurde. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt so Menschen, bei denen würde ich mir wünschen, sie hätten länger gelebt, weil sie dann eventuell den Lauf der Geschichte noch mehr hätten beeinflussen können. Vielleicht tatsächlich an den Umständen, in denen sie gelebt haben, etwas hätten ändern können. Und viele dieser Menschen haben deshalb nicht lange genug gelebt, weil sie umgebracht wurden. Von Fanatikern oder Andersdenkenden, die die Änderungen im Leben nicht hinnehmen wollten. So auch Martin Luther King. Arne Hell über den schicksalhaften Tag vor 50 Jahren, an dem King erschossen wurde.
Good evening. Dr. Martin Luther King has been shot to death in Memphis, Tennessee.
Dr. King, 39 years old, was shot and fatally wounded as he stood on the balcony of a Memphis hotel.
Der Führer der Bürgerrechtsbewegung, der Moses der amerikanischen Neger.
A shot was fired from across the street.
Die Szene war Memphis, Tennessee.
Der 4. April 1968 war ein ruhiger Tag im Leben von Martin Luther King gewesen. Keine Rede, kein Auftritt. Nur ein paar Besprechungen für den nächsten Tag. Er war ungewohnt entspannt, berichten seine Mitstreiter.
Dr. King had returned to Memphis yesterday to lead another civil rights march.
King kam gestern nach Memphis, um einen Marsch anzuführen beim Streik der Müllarbeiter. Die meisten davon sind Neger.
Most of whom are Negroes.
Erst vergangene Woche hatte King dort einen Protestmarsch angeführt, als Gewalttätigkeiten ausbrachen. Ein zweiter Protestmarsch war für Montag angesetzt.
Martin Luther King wusste, dass er in Gefahr war. Mehr als 20 Mal war er schon angegriffen worden. Mit Messern, mit Schusswaffen, mit Steinen.
Jedes Mal hat er versucht, mit den Gewalttätern zu sprechen.
Der deutsche Theologe Hans Eckhard Bahr war Mitte der 60er Jahre mit King durch Amerika gereist.
Er wollte unbedingt mit den anderen in Kontakt kommen. Auch in der irrsinnigen Hoffnung, dass ein Mensch sich immer noch ändern kann. Auch einer mit gefährlichem Wahn.
Seine Mitstreiter hatten ihn gewarnt, nach Memphis zurückzukommen. Aber sich wegducken, das kam für Martin Luther King nicht in Frage. Er musste den Marsch der Kanalarbeiter und Müllmänner anführen. Am Abend vor seiner Ermordung predigte er zu ihnen.
We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop.
Schwierige Tage liegen vor uns. Das macht mir jetzt wirklich nichts aus, denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen.
Like anybody, I would like to live a long life, longevity.
Wie jeder andere würde ich gerne lange leben, aber darum bin ich jetzt nicht besorgt. Ich habe rübergesehen. Ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen.
Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen.
Der 4. April 1968. Memphis, das Lorraine Motel. 18:01 Uhr.
We had been invited over to a local minister's house for soul food dinner.
Wir wollten gerade los zum Abendessen. Normalerweise zieht er sich an und geht los, weil er immer in Eile ist. Aber diesmal stand er da. Ein, zwei Minuten.
He said, okay, and he stood up there a minute or two.
And he was leaning over just talking with him, chatting with him.
Wir sprachen noch über die Musik für den nächsten Gottesdienst.
Als die Kugel ihn traf, fiel er, ohne noch ein Wort sprechen zu können, hintenüber.
We looked in this direction and we saw.
Ich drehte mich um und er fiel einfach um. Er hat nichts mehr gesagt. Alles ging so schnell, in Sekunden.
In a matter of seconds.
Von der gegenüberliegenden Straßenseite fuhr ein weißer Sportwagen, ein Mustang, in schnellem Tempo davon. Im Rinnstein fand man ein Gewehr mit einem Zielfernrohr. Die Kugel war King in den Hals und die untere Gesichtshälfte gegangen.
Der Schütze, der Gefängnisausbrecher und Bankräuber James Earl Ray, ein weißer Rassist. Es dauert 65 Tage, bis er gefasst ist. Beerdigt wird Martin Luther King in Atlanta, seiner Geburtsstadt. 200.000 Menschen begleiten den Pferdekarren, der seinen Sarg zieht. Ein Karren, wie ihn die Sklaven auf den Plantagen besteigen mussten.
The black people's leader, our Moses.
Unser Anführer, unser Moses wurde uns genommen. Durch Hass und Bitterkeit. Aber selbst in dieser Stunde kann ich dem Hass nicht erlauben, mein Herz zu vergiften. Diese Gesellschaft muss sich weiter verändern. So wie sie ist, kann sie nicht bleiben.
And somehow this nation has to continue to be challenged and to be transformed from what it is to what it ought to be.
Nach dem Attentat ging es dann nicht mehr so friedlich zu. Es gab in mehr als 110 Städten in den USA Krawalle. Etwa 40 Menschen kamen ums Leben, mehr als 2000 wurden verletzt und 10.000 verhaftet. Besonders Washington D.C. wurde von sehr schweren Unruhen erschüttert. Arne Hell war das aus dem History-Team über den Tag, an dem Martin Luther King erschossen wurde. Wir beschäftigen uns heute mit Martin Luther King, der mit seiner berühmten I Have a Dream-Rede die amerikanische Bürgerrechtsbewegung maßgeblich beeinflusst hat. Matthias, welchen biografischen Hintergrund hatte er denn?
Er wurde Mitte Januar 1929 in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia geboren. Georgia war einer der Südstaaten, in denen die Rassentrennung besonders stark beachtet und auch durchgesetzt wurde. Ein gemeinsamer Schulbesuch von weißen und schwarzen Kindern war in Georgia ausgeschlossen. Der Vater von Martin Luther King war Prediger in der örtlichen Baptistengemeinde, hatte sich auf einer Abendschule weitergebildet und er war lange Jahre Vorsitzender einer Gesellschaft zur Förderung von Schwarzen in Atlanta. Seine religiöse Prägung wird er also von seinem Vater erhalten haben. Sein Großvater war noch Sohn von Sklaven gewesen, sodass sein Engagement für die schwarze Bevölkerung fast aus biografischer Erfahrung zu erklären ist.
Hat sein Name eigentlich irgendwas mit dem mittelalterlichen Reformator Martin Luther aus Wittenberg zu tun?
Ja, hat er. Sein Vater war Anfang der 30er Jahre in Europa unterwegs und war dabei Teilnehmer eines baptistischen Weltkongresses gewesen, der 1934 in Berlin stattgefunden hat. Es ging bei diesem Kongress auch um den historischen Martin Luther, der offenbar auf den Vater von Martin Luther King einen großen Eindruck gemacht hat. Anschließend änderte Michael Kings Vater den Namen seines Sohnes in Martin Luther King. Aus Michael war Martin mit dem Zusatz Luther geworden und damit war sein Name gleichzeitig Programm. Seine Religiosität und sein rigoroser Einsatz für die Bürgerrechte wurde also schon in den ersten Lebensjahren geprägt, denn für den jungen Martin war alles in seinem Leben separiert von den Weißen. Seine Schule, die Kirche seiner Gemeinde, alle öffentlichen Gebäude, Busse und Züge, selbst die Toiletten und Waschbecken durften nicht von Schwarzen und Weißen gemeinsam benutzt werden. Einschneidend dürfte auch das Erlebnis gewesen sein, dass die Eltern seines weißen Freundes ihm sagten, er dürfe als Schwarzer nicht mehr mit ihrem Sohn spielen. Da bricht für ein Kind natürlich die Welt zusammen mit Folgen für sein weiteres Leben.
Absolut. Vor allem, weil sowas wie verschiedene Hautfarbe für Kinder ja zum Glück keine Rolle bei der Auswahl ihrer Freunde spielt. Danke, Matthias.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Matthias von Hellfeld hat uns ja eben schon ein bisschen was über Martin Luther King erzählt, von seiner Familie und seinem Namen. Aber wir wollen diesen Mann, um den es heute geht, hier in der Einstunde History noch ein bisschen genauer kennenlernen. Und dabei kann uns Dr. Tobias Dietrich helfen. Er ist Dozent an der Uni in Mainz und hat ein Buch über King geschrieben. Hallo, Herr Dietrich.
Ja, guten Tag.
King war verheiratet und hatte 4 Kinder. So viel ist allgemein bekannt. Aber was wissen wir noch vom privaten Martin Luther King?
Ja, ich würde das zunächst mal unterstreichen, dass Martin Luther King ein Familienmensch gewesen ist, nicht nur aufgrund seiner 4 Kinder, sondern aufgrund der starken familialen Bindung, die er hatte, insbesondere an seinen Vater. Er stammte ja auch aus einem Pfarrerhaushalt und insofern ist er auch mit 2 Geschwistern aufgewachsen, ist also dort stark geprägt worden von verwandtschaftlichen Banden, wie auch, wenn man dann seine private Rolle betrachtet, insbesondere von seinem Vater, der sowohl habituell wie auch im Hinblick auf seine Biografien klares Vorbild gewesen ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Moment, Martin Luther King als Familienmensch. Darüber hinaus muss man sehen, dass er ab seinem zweiten Schritt seiner Karriere in den 1960er Jahren auch unter einer erheblichen Reise- und Redetätigkeit ja gelitten hat und dadurch geprägt worden ist, weil er dadurch einfach viel zu wenig Zeit hatte, um letztlich mit seiner Familie zusammen zu sein. Und dann sollte man auch noch immer berücksichtigen, dass Martin Luther King ein gut aussehender Mann gewesen ist, der auch im Hinblick auf seine Wirkung auf Frauen eine deutliche Ausstrahlung hatte und auch im Hinblick auf seine eheliche Treue das Ganze eher gelegentlich locker gehandhabt hat.
Obwohl er selbst Pfarrer war?
Ja, schon. Und es ist durchaus so, dass er das auch mit Selbstzweifeln entsprechend betrachtet hat. Aber seine persönlichen Schwächen sind insbesondere dann in den 1960er Jahren doch immer wieder quasi überlagert worden von der Art und Weise, wie er bewundert worden ist und wie Menschen, Frauen Interesse an ihm gezeigt haben.
Wie könnte man sonst seinen Charakter noch beschreiben?
Ich würde Martin Luther King auf jeden Fall als intelligent betrachten. Das merkt man schon daran, dass er quasi vor dem offiziellen oder üblichen Mindestalter am College aufgenommen worden ist. Ferner kann man ihn, glaube ich, gut charakterisieren als hartnäckig und ausdauernd, wenn man bedenkt, dass 1956 ein Anschlag auf sein Haus verübt worden ist, 1958, 2 Jahre später dann ungefähr, eine Messerattacke auf ihn verübt wurde. Also da muss man auf jeden Fall sagen, dass er da nicht zurückgefahren ist, versucht hat, wieder in seinen privaten Alltag zu gelangen, sondern seiner Mission gefolgt ist. Auf jeden Fall bemerkenswert und auch in der Hinsicht eine deutliche Demonstration seines Durchhaltevermögens. Und dieses Durchhaltevermögen ist ihm auch nachgesagt worden von seinen Mitstreitern, wenn sie dann in gemeinsamen Sitzungen neue Kampagnen vorbereitet haben. Da ist immer wieder auch die Art und Weise, wie King sich durchsetzen konnte, erwähnt worden, positiv erwähnt worden, gelegentlich auch so, dass man ihn durchaus auch als arrogant betrachtet hat, also dass er quasi rechts und links die Meinungen liegen gelassen hat, um sich selbst da durchzusetzen. Was von dem Kennzeichen wichtig ist, glaube ich, ist seine Ungeduld. Gerade wenn man so sein Buch von Why We Can't Wait betrachtet, von 63, auf der einen Seite nach außen hin trat er immer sehr gemächlich gesetzt, behutsam auf, aber tatsächlich muss man doch sagen, dass er auf jeden Fall auch als ein ungeduldiger Charakter zu beschreiben ist.
Er hat ja auch unglaublich viel gelesen, auch verschiedene Richtungen. Mahatma Gandhis gewaltfreier Widerstand hat ihn sehr beeindruckt. Er hat aber eben auch Karl Marx gelesen. Welche Motive lagen seinem Handeln zugrunde?
Also ich denke, man kann 2 Motive ausfindig machen. Auf der einen Seite, wenn Sie auf Marx hinweisen, würde ich sagen, hat das viel auch mit dem Gerechtigkeitsempfinden zu tun, dass er gesehen hat und dass er weniger vielleicht aus dem Marxismus als mehr aus dem Personalismus abgeleitet hat, dass alle Menschen quasi Kinder Gottes seien und deswegen entsprechend gleichberechtigt wären. Das klingt vielleicht ein bisschen naiv zunächst mal so, dass alle Kinder Gottes und deswegen gleichberechtigt sind, aber bedenkt man die philosophische Strömung des Personalismus im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, dann ordnet er sich da durchaus auch als Mitdenker dieser philosophisch-theologischen Tradition oder Überlegung ein. Diese Gerechtigkeit dann wiederum, was ich als ein Motiv benennen würde, führt dann unmittelbar zu Gedanken, die im Zentrum seiner Logik, seiner Theologie auch stehen, der Liebe. Denn letztlich sollte die Gerechtigkeit auch dazu führen, dass eine sich in Liebe befindliche gemeinsame christliche Gemeinde zustande kommt, ohne Rassenschranken. Also hier würde ich ganz wesentlich sagen, als zweites Motiv die Liebe, aber eben jetzt gedacht weniger als eine erotische Liebe, mehr denn als die Achtung für den Mitmenschen und damit also da der Hinweis auch wiederum auf Gandhi, der ergehen muss, die Liebe also als eine Zuneigung mit Geduld, in der die Schwarzen die Weißen lieben müssen, damit die Weißen dann in der Lage sind, Spannungen oder Ängste zu beseitigen oder sich quasi offen für die Schwarzen zu zeigen.
Sie haben eben gesagt, er hatte schon eine gute Wirkung bei Frauen, weil er gut aussah und charismatisch war. Er hat ja auch Reden vor großen Massen gehalten. Welche Wirkung hatte er da auf seine Zuschauer?
Also ich betrachte ihn gerne oder beschreibe ihn gerne als souverän der Situation, weil er doch gerade bei Massenveranstaltungen immer den richtigen Zeitpunkt erwischt hat und meistens dabei auch die besten Worte. Also insgesamt würde ich nicht nur sagen, dass er hier durchaus auch als charismatisch zu betrachten ist, von der Art und Weise zu sprechen, von der Art und Weise ja empathisch zu agieren, enthusiastisch die Zuhörer für sich zu gewinnen, sondern ich denke, was man da mit berücksichtigen kann, ist zusätzlich noch, dass er als Meister der Mediennutzung gelten kann, der tatsächlich, man könnte fast sagen, ein Talkshow-Pionier gewesen ist. Jetzt gab es da so kaum Live-Übertragungen, außer vielleicht bei Meet the Press, aber die Art und Weise aufzutreten, sich seiner selbst bewusst zu sein, behutsam und dezent sich selbst entsprechend in Szene zu setzen und dann mittels einer affirmativen und auch metaphorischen Sprache zugleich klar verständlich sich an Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen zu wenden, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass er da wirklich bis heute rhetorische Vorbildwirkung hat.
Sagt Tobias Dietrich, er hat ein Buch über Martin Luther King geschrieben und hat ihn uns noch ein bisschen besser vorgestellt. Danke Ihnen dafür.
Vielen Dank auch.
Man muss sich das mal vorstellen. Fast 70 Jahre lang galt in den USA ein Gesetz, das festgelegt hat, dass Weiße und Schwarze zwar scheinbar gleichberechtigt sind, eine Trennung anhand der Hautfarbe aber rechtmäßig ist. Dieses Gesetz wurde dann erst 1964 aufgehoben und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Britta Waldschmidt-Nelson. Sie ist Professorin für transatlantische Geschichte an der Uni Augsburg und Expertin der jüngeren amerikanischen Geschichte. Hallo Frau Waldschmidt-Nelson.
Ich grüße Sie, Frau Rosenplanter.
1963 hat Martin Luther King seine berühmte I Have a Dream Rede gehalten. Ein Jahr später hat dann Präsident Johnson den Civil Rights Act unterzeichnet, der dann die Rassentrennung aufgehoben hat. Das hängt wahrscheinlich miteinander zusammen, oder?
Das hängt sicherlich miteinander zusammen, wobei das jetzt nicht losgelöst gesehen werden darf, diese eine Rede, die King gehalten hat, auch wenn sie sozusagen den Höhepunkt der schwarzen Bürgerrechtsbewegung darstellt, sondern man muss es schon im Zusammenhang sehen mit den Veränderungen, die durch den Zweiten Weltkrieg und durch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 1954 ausgelöst wurde, dass die Rassentrennung an Schulen eigentlich verfassungswidrig sei. Und das löste ja wiederum eine Bürgerrechtsbewegung aus mit Protesten, die sich jetzt schon 10 Jahre lang hinzogen. Und gerade auch im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg war es für die Vereinigten Staaten von Amerika dann doch zunehmend peinlich, dass sie, also die Nation, die sagte, wir sind sozusagen das große Licht der Demokratie in der Welt, im eigenen Land die legale Rassentrennung duldete. Das wurde also zunehmend ein Problem. Und nachdem also auch inneramerikanisch und international der Druck auf die Regierung der Vereinigten Staaten immer größer wurde, mal etwas gegen diese Rassentrennung im Süden des Landes zu unternehmen, hat Präsident Johnson dann auch, vor allem nach der Ermordung Kennedys, der diesen Schritt schon gehen wollte, der Kongress hat dann aber nicht mitgezogen, hat Johnson sozusagen das Erbe des ermordeten Präsidenten Kennedys genutzt, um diesen Civil Rights Act durchzudrücken durch den Kongress.
Durch das Gesetz sollten dann Schwarze und Weiße gleichgestellt sein. Wurde dieses Ziel erreicht?
Ja, ich wäre vorsichtig mit dem Wort Gleichstellung, ja, sondern es geht zum einen mal daran, dass in dem Gesetz die Rassentrennung, also die legale Diskriminierung verboten wird. Und das ist ja was anderes, wenn ich sage, ich darf Menschen nicht wegen ihrer Hautfarbe oder eben wegen ihrer Herkunft diskriminieren. Das ist schon was anderes, als wenn ich sage, alle sind jetzt gleich. Ja, sondern was geschehen ist, ist, dass die Gleichheit vor dem Gesetz hergestellt wurde. Und das war natürlich ein unglaublich wichtiger Schritt. Ich wehre mich also auch immer deshalb gegen die Leute, die sagen, es hat sich überhaupt nichts verändert, es gibt genauso viel Rassismus wie früher in den USA. Ich sage immer klar, es gibt ganz viel, und darüber können wir auch gerne noch reden, was nicht in Ordnung ist und wo weiterhin große Benachteiligungen für schwarze Amerikaner existieren. Aber es ist ganz wichtig zu sehen, dass seit Mitte der 60er Jahre endlich die Rassentrennung und auch der Ausschluss der Schwarzen vom Wahlrecht, der Voting Rights Act von 1965 war ja auch ganz wichtig, dass das beendet wurde, dass also Schwarze zumindest vor dem Gesetz jetzt gleichgestellt sind.
1968 wurde Martin Luther King dann ermordet. Hat sich danach an der Gleichbehandlung der Rassen irgendwas geändert?
Naja, also was sich geändert hat, ist natürlich, durch die legale Gleichstellung haben sich den Schwarzen ganz andere Möglichkeiten ergeben. Ja? Sie waren ja vorher auch gerade im Süden praktisch von jeder Partizipation am politischen Prozess ausgeschlossen und das hat sich geändert. Das heißt, durch diese Abschaffung der legalen Segregation wurden die Schwarzen gesetzlich gleichgestellt und konnten dadurch auch in politische Ämter vordringen. Und man sieht ja zum Beispiel eine wahnsinnig beeindruckende Erhöhung der politischen Repräsentation schwarzer Amerikaner. Im Kongress zum Beispiel gab es damals weniger als 7 Abgeordnete und die kamen alle aus dem Norden. Heute sind es 51 schwarze Abgeordnete im Kongress der USA und die große Mehrzahl kommt aus dem Süden. Insofern hat sich durch, sage ich mal, das Mitspielen am Tisch der politischen Macht eine ganze Reihe von Dingen zum Vorteil verändert. Und auch im wirtschaftlichen Bereich, dadurch, dass jetzt bei Firmen, zum Beispiel bei Einstellungsgesprächen oder bei Beförderungen, offener Rassismus quasi verboten war, hat sich der Aufstieg einer neuen Mittelklasse, einer schwarzen neuen Mittelschicht überhaupt möglich, ist dadurch möglich geworden. Das heißt, wir sehen da große Fortschritte und in ganz vielen Bereichen im sozialen und kulturellen und wirtschaftlichen Leben kann man sehen, dass es schwarzen Amerikanern heutzutage deutlich besser geht als früher. Also nur um ein paar Zahlen zu nennen, damals, also Anfang der 60er Jahre, lebte die Hälfte aller Schwarzen unterhalb der Armutsgrenze, heute ist es nur noch ein Viertel. Damals haben 5% der Schwarzen einen Uni-Abschluss geschafft, heute sind es 20%. Also das sind schon wirklich große Vorteile und Errungenschaften und es gibt inzwischen auch eine sehr vitale schwarze Mittelklasse, deren Mitglieder also durchaus großartige Leistungen bringen und auch in guten Verhältnissen leben. Wir haben auch gesehen den Aufstieg der afroamerikanischen Kultur. Es gibt einen neuen Respekt und eine Beliebtheit von afroamerikanischer Musik und Geschichte. Das hätte man sich alles überhaupt nicht träumen lassen früher, inklusive auch der Wahl des ersten afroamerikanischen Präsidenten damals 2008 mit Barack Obama. Das sind alles große Vorteile. Gleichzeitig aber gibt es auf der anderen Seite natürlich auch nach wie vor große Benachteiligungen und Unterschiede. Und das kommt eben, dass durch diese Abschaffung der legalen Segregation und Rassentrennung eben nicht der strukturelle Rassismus abgeschafft werden konnte. Und das sind halt einfach systeminhärente diskriminierende Mechanismen, die ganz tief verwurzelt sind im amerikanischen System. Und die existieren halt fort.
Dr. Britta Waldschmidt-Nelson war das. Sie ist Expertin der jüngeren amerikanischen Geschichte und hat unter anderem einen Artikel geschrieben für die Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte über Martin Luther King und die Situation der Schwarzen in den USA heute. Danke Ihnen für die Information.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
So. Wir haben in dieser einen Stunde History die Person Martin Luther King genauer kennengelernt. Wir haben uns seine berühmte Rede genauer angeschaut und wir haben etwas über die Situation nach der Unterzeichnung des Civil Rights Act gehört. Bleibt der Blick aufs Heute. Wie sieht es heute mit der Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen in den USA aus? Das kann uns Dr. Constanze Stelzenmüller erklären. Sie ist Politikexpertin beim amerikanischen Think Tank Brookings Institute und lebt in den USA und beobachtet damit die amerikanische Politik seit Jahren. Hallo Frau Stelzenmüller.
Grüße Sie.
Vor 55 Jahren hat Martin Luther King gesagt, I have a dream. Ist sein Traum mittlerweile in Erfüllung gegangen?
Nein, ich glaube, das würde kein Schwarzer in Amerika sagen und das würden auch viele Weiße nicht sagen. Aber die Rede von Martin Luther King ist als solche, glaube ich, ist sozusagen eine unsterbliche Mahnung geworden an das amerikanische Volk, hier dieses Übel zu beheben. Und das ist verkörpert worden in dem Film Selma über einen entscheidenden Moment der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Das hat diese Rede nochmal kanonisiert und einer jüngeren Bevölkerung ins Gedächtnis gebracht. Und das ist wichtig. Also es ist nicht so, dass der Anspruch vergangen ist. Der Anspruch ist, wenn überhaupt, deutlicher, als er es je war.
Aber es hat doch zuletzt sogar einen afroamerikanischen Präsidenten gegeben. Barack Obama war von 2009 bis 2017 der erste afroamerikanische Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Warum hat das nichts an der Situation der Schwarzen verändert?
Also es ist nicht so, dass er nichts geändert hat. Er hat vielen Hoffnung gegeben. Er war die Verkörperung der Möglichkeit, dass man sich als schwarzer Amerikaner bis zu höchsten Ämtern streben kann und sie auch bekommen kann. Er hat natürlich auch mit seinem sehr intellektuellen, professoralen, sehr würdevollen und über jeden Korruptionsverdacht erhabenen Stil viele Afroamerikaner wirklich stolz gemacht. Und sie sind es noch auf ihn als Menschen, auf seine Frau, seine Familie und seine Präsidentschaft. Womit ich nicht sagen will, dass er nicht auch politische Fehler gemacht hat. Das hat er natürlich. Aber als Figur ist er, glaube ich, ein ganz wichtiger Motivator. Aber die Benachteiligung von Schwarzen in Amerika, und es sind ja nicht nur Schwarze, es sind auch Hispanics, es sind auch andere Bevölkerungsgruppen, die ist so tief verwurzelt und so endemisch und so sehr verschränkt mit anderen Problemen. Es hätte geheißen, seine Präsidentschaft völlig zu überfrachten, hätte irgendjemand erwartet, dass er auch in 8 Jahren diese Probleme alle lösen könnte. Aber er hat einige bemerkenswerte Reden gehalten über Rassismus und die Diskriminierung von Schwarzen, die das Thema in einer Weise differenziert der amerikanischen Öffentlichkeit nahegebracht haben, wie es noch kein Präsident vorher getan hatte. Und das kann man für Obama wie für Martin Luther King im Übrigen sagen. Sie haben das Problem der Diskriminierung, der Andersbehandlung von schwarzen Amerikanern, das Problem der Demütigung, der Erniedrigung von Andersfarbigen in einer Weise artikuliert, die einfach nach wie vor mustergültig bleibt und die nach wie vor Vorbild und Mahnung bleibt.
Der aktuelle Präsident ist wieder weiß und sein Slogan America First wurde auch schon vom rassistischen und gewalttätigen Geheimbund Ku Klux Klan genutzt. Wie sieht es seit der Amtseinführung von Donald Trump mit der Gleichberechtigung von Weißen und Schwarzen in den USA aus?
Man muss einfach sagen, dass Donald Trumps Sprechen über Schwarze in Amerika nicht nur schwarze Amerikaner entsetzt hat und noch entsetzt. Sei es bei den rassistischen Unruhen von Charlottesville in Virginia, sei es in seiner Unfähigkeit, sich von der sogenannten alternativen Rechten der Alt-Right-Bewegung, die antisemitisch und rassistisch ist, angemessen zu distanzieren, sei es in seinen Bemerkungen über Einwanderer aus afrikanischen Ländern. Ich möchte das hier alles, nicht alles nochmal wiederholen, aber er hat da sozusagen negative Maßstäbe gesetzt. Und das hat nicht nur die schwarze Bevölkerung in Amerika schockiert, sondern auch weithin weiße Amerikaner. Er hat sozusagen ein negatives Gegenzeichen gesetzt zu Martin Luther King und zu Obama und gezeigt damit, auch dadurch, dass er Zustimmung bekommen hat von einigen Kreisen, dass das Problem schwarzer Diskriminierung in Amerika immer noch sehr real ist. Das hat aber auch, muss man auch sagen, eine Gegenbewegung produziert. Nicht nur unter schwarzen Amerikanern, sondern auch unter Weißen. Eine Bewegung der Solidarisierung, einer Empörung, die sich artikuliert in politischen Stellungnahmen, die sich aber auch artikuliert in Literatur und in Filmen. Nicht zuletzt in den Essays von Ta-Nehisi Coates, dem schwarzen amerikanischen Schriftsteller, der eine Essaysammlung veröffentlicht hat, vor kurzem, die jetzt auch ins Deutsche übersetzt ist, 8 Jahre an der Macht, 8 Years in Power, in dem er genau dieses Lebensgefühl von Schwarzen während der Obama-Regierung und danach beschreibt.
Das heißt, ausgerechnet jemand wie Donald Trump könnte diese Gleichberechtigung voranbringen?
Ich glaube, dass er zumindest ein sehr hartes Schlaglicht auf die Tatsache geworfen hat mit seinen Bemerkungen und den Folgen dazu, und den Zustimmungswellen, die das ausgelöst hat, hat es auch vielen weißen Amerikanern gezeigt, dass die Kritik schwarzer Amerikaner, ihrer schwarzen amerikanischen Mitbürger an ihrer Lage in Amerika durchaus berechtigt ist. Und das wiederum hat zu einer Solidarisierung geführt und das ist gut.
Konstanze Stelzenmüller über den Ist-Zustand von Afroamerikanern in den USA. Aber wenn es ums Thema Gleichberechtigung zwischen Schwarzen und Weißen geht, dann müssen wir uns ja auch mal an die eigene Nase fassen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Die schwarze Bevölkerung in den USA ist heute juristisch gleichgestellt. In der Realität ist das aber immer noch nicht so. Stattdessen gibt es noch immer Vorurteile und regelrechten Rassenhass. Matthias, heißt das, dass die Bürgerrechtsbewegung nichts gebracht hat?
Also das kann man so nicht sagen. Natürlich hat sie etwas gebracht, aber die Vorurteile gegen die Bürgerrechtsbewegung mit Martin Luther King und vielen anderen, im Übrigen auch weißen Mitstreitern, diese sind offenbar hartleibiger als gedacht. Und man kann durchaus den Eindruck haben, dass sie unter der Präsidentschaft von Donald Trump wieder hoffähig werden. Dabei darf man allerdings nicht übersehen, dass auch unter der Präsidentschaft des ersten Afroamerikaners, nämlich Barack Obama, die Lage für die schwarze Bevölkerung in den USA nicht wirklich besser geworden ist. Insofern ist Trump vielleicht auch das Ergebnis dieses Prozesses und nicht seine Ursache.
Gibt es denn auch Schwarze, die von der Bürgerrechtsbewegung profitiert haben, deren Lebensstil sich also nachhaltig verbessert hat?
Ja, die gab es und die gibt es auch. Man kann sagen, es hat sich so etwas wie eine schwarze Mittelschicht gebildet. Deren Kinder sind hervorragend ausgebildet, oft haben sie die besten Universitäten des Landes besucht und sie erzielen hohe Einkommen. Sie bekleiden öffentliche Ämter bis in die höchsten Stellen der US-amerikanischen Administration. Condoleezza Rice und Colin Powell sind stellvertretende Beispiele für viele andere. Die beiden waren erste schwarze nationale Sicherheitsberater und dann auch noch Außenminister. Aber es gibt natürlich noch eine Vielzahl von Sportlern, Schauspielern und Personen des öffentlichen Lebens, die für den Aufstieg und die Etablierung einer schwarzen Mittel- und auch Oberschicht stehen. Gleichzeitig aber hat es einen Rückgang der Realeinkommen für sehr viele Afroamerikaner gegeben. Sie haben überproportional Schwierigkeiten mit den Gesetzen des Landes, während die Zahl der schwarzen College-Absolventen stetig abnimmt. Für diesen Teil hat sich die Lage nicht verbessert. Eher im Gegenteil.
Vielleicht bedarf es also einen neuen Martin Luther King, der die Bürgerrechtsbewegung nochmal voranbringt und dann vielleicht endgültig für Gleichberechtigung sorgt, wann immer es den geben wird. Nächste Woche bleiben wir thematisch hier in Europa, können uns aber nicht so ganz entscheiden. Spanien oder England? Es geht um Gibraltar, den südlichsten Zipfel Spaniens, der 1713 britisch wird. Alles dazu nächsten Montag. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut, bye bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.